Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17 bis 21. Ich bitte die Gemeinde dazu aufzustehen. Ich lese nach der Basisbibel. Wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist entstanden. Das alles kommt von Gott. Durch Christus hat er uns mit sich versöhnt. Er hat uns sogar den Dienst übertragen, die Versöhnung zu verkünden. Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet und uns hat er sein Wort anvertraut, die Versöhnung geschenkt. Wir treten also im Auftrag von Christus auf. Ja, Gott selbst lädt die Menschen durch uns ein. So bitten wir im Auftrag von Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Obwohl Christus ohne jede Sünde war, hat Gott ihm unsere Sünde aufgeladen. Denn durch die Verbindung mit Christus sollen wir an Gottes Gerechtigkeit teilhaben. Amen. Ich lese den Predigttext aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 27, Vers 11 bis 26. Jesus wurde vor den römischen Statthalter gebracht. Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Du sagst es. Die führenden Priester und Ratsälteten brachten ihre Anklage gegen Jesus vor. Aber Jesus gab darauf keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen? Jesus sagte kein einziges Wort dazu. Der römische Statthalter wunderte sich sehr darüber. Es war üblich, dass der römische Statthalter jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen begnadigte. Dieser durfte von der Volksmenge bestimmt werden. Damals gab es einen berüchtigten Gefangenen, der Jesus Barabbas hieß. Als die Menschen versammelt waren, fragte Pilatus sie: Wen von beiden wollt ihr? Wen soll ich euch freigeben? Jesus Barabbas oder Jesus, der Christus genannt wird? Denn er wusste, dass man ihm Jesus nur aus Neid ausgeliefert hatte. Während er noch auf dem Richterstuhl saß, ließ ihm seine Frau ausrichten: Tue diesem Menschen nichts an. Er ist ein Gerechter. Seinetwegen habe ich heute Nacht einen Albtraum gehabt. Doch die führenden Priester und Ratsältesten überredeten die Menschenmenge, sie sollten von Pilatus verlangen, Barabbas zu begnadigen und Jesus hinrichten zu lassen. Da wandte sich Pilatus an die Menschenmenge und fragte: Wen von beiden wollt ihr? Wen soll ich euch freilassen? Sie riefen: Barabbas. Pilatus fragte weiter: Was soll ich mit Jesus machen, der Christus genannt wird? Da schrien alle: Ans Kreuz mit ihm. Er fragte sie: Was hat er denn verbrochen? Aber sie schrien nur noch lauter: Ans Kreuz mit ihm. Pilatus merkte, dass seine Versuche nichts bewirkten. Der Tumult wurde sogar immer größer. Da ließ er sich Wasser bringen und wusch sich vor der Volksmenge die Hände. Er sagte: Mich trifft keine Schuld an seinem Tod, das ist eure Sache. Darauf rief das ganze Volk: Die Strafe für seinen Tod soll uns und unsere Kinder treffen, das ist eure Sache. Darauf rief das ganze Volk: Die Strafe für seinen Tod, Entschuldigung, daraufhin gab Pilatus ihnen Barabbas frei, Jesus aber ließ er auspeitschen. Er übergab ihn den Soldaten, damit sie ihn kreuzigten. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber, der hat einmal gesagt, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und in der Begegnung, wenn wir einander begegnen, dann passiert etwas. Wir bleiben nicht unberührt von dem, was im Dazwischen geschieht. Und für die Predigtreihe in diesem Jahr, die in den evangelischen Kirchen hier in Reinickendorf Ost und Westen schon eine Tradition hat und das erste Mal eben jetzt in der ökumenischen Gemeinschaft gefeiert wird, da ist es immer so, dass wir uns ein Thema überlegen. Und das Thema in diesem Jahr ist das Thema Menschen, die Gott begegnet sind. Und jeder von uns hat sich dafür eine Geschichte aus der Bibel ausgesucht, die davon erzählt, wie Menschen Gott in ihrem Leben begegnet sind und was das dann mit ihnen gemacht hat oder auch nicht gemacht hat. Wir gehen davon aus, dass Gott uns Menschen begegnen will, durch seinen Sohn Jesus Christus und bis heute durch den Heiligen Geist. Und dass diese Begegnungen Spuren hinterlassen, egal ob die Menschen das wollen oder nicht. Manchmal geschieht so eine Begegnung auch wider Erwartens. Ich habe mir für die Predigtreihe zwei Menschen ausgesucht, die, würde ich mal sagen, in der Bibel eher als Randfiguren vorkommen. Aber die eine Figur, die hat dann doch eine größere Bekanntheit erlangt. Es geht, wir haben es gerade in der Evangeliumslesung und in der Begrüßung ja auch schon darum gehört und es stand hier vorn dran, um Pontius Pilatus und seine Frau. Ich würde sagen, es sind keine klassischen Figuren der Heilsgeschichte. Sie haben durch die Begegnung mit Gott zumindest, was wir in den Evangelien lesen, kein Erweckungserlebnis gehabt. Auch erzählen die Evangelien nicht, dass sie zum Glauben gekommen sind. Sie wurden nicht geheilt, sie haben selber keine Wunder vollbracht, zumindest wenn wir die Evangelien lesen. Es gibt dann noch ein paar andere Texte, da erzähle ich dann später noch was dazu. Und gerade Pontius Pilatus, der ist doch eine sehr widersprüchliche Figur. Wir haben erst schon gehört, die Frage danach, wie gehen Menschen so mit Macht um? Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Wege, wie wir das gerade auch in der amerikanischen Politik im Vergleich dann auch zu dem vergangenen Präsidenten erleben. An Pontius Pilatus, würde ich sagen, scheiden sich die Geister. Über seine Frau wird ja noch weniger gesagt, nur in diesem einen Bibelvers im Matthäusevangelium hier, in den anderen Evangelien kommt sie gar nicht vor. Die biblische Quellenlage ist also dürftig. Und doch kennen wir alle Pontius Pilatus und in vielen Kirchen wird er in den Gottesdiensten auch regelmäßig erwähnt, indem das apostolische Glaubensbekenntnis gesprochen wird. Also in meiner Tradition oder in der Tradition der evangelischen Kirchen, da passiert das dann jeden Sonntag. Wir haben es oft, wenn wir ökumenischen Gottesdienst miteinander feiern, da heißt es im apostolischen Glaubensbekenntnis, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Also jeden Sonntag wieder hören wir, da gab es mal einen Pontius Pilatus. Im Urchristentum war in den ersten Bekenntnistexten, wie sie zum Beispiel der Apostel Paulus formuliert hat, von Pontius Pilatus dann noch gar keine Rede. Da heißt es nur, was ich euch zu sagen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden gemäß den Schriften und dass er begraben wurde. Später dann in der Kirchengeschichte kam die Diskussion auf, ob Jesus Christus nun wirklich ein wahrer Mensch war und ob er wirklich diese Schmerzen, diese Qualen der Folter, des Kreuzestod, ob er das wirklich erleiden musste. Ob es wirklich so weit ging, dass Gottes Sohn die schlimmsten Qualen des menschlichen Lebens erleiden musste. Und so finden wir zum Beispiel im 1. Timotheusbrief, der dann schon ein bisschen jünger ist, als zum Beispiel so ein Korintherbrief, die Aussage, dass Christus selbst vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugte. Und der Kirchenvater Ignatius von Antiochien dann, der formulierte, wie ich finde, sehr greifbar, Jesus Christus, der wahrhaftig geboren wurde, der aß und trank, wahrhaftig verfolgt wurde unter Pontius Pilatus, also Mensch war wie du und ich. Und so kam dann auch Pontius Pilatus im 5. Jahrhundert ungefähr ins apostolische Glaubensbekenntnis und ist seitdem ja präsent. Wollen wir etwas über ihn und seine Frau erfahren? Also wir wissen nur von einer Frau. Haben wir wenige Quellen, wie gesagt. Im Neuen Testament wird von Pontius Pilatus in allen vier Evangelien berichtet, in den Passionsgeschichten, in der Frage danach, nach der Verurteilung, wie kann Jesus verurteilt werden zum Tode? Es gibt auch noch ein paar andere Stellen im Neuen Testament, aber wirklich nur kleinen Randnotizen. Außerdem berichten die jüdischen Geschichtsschreiber Josephus und Philo von Alexandrien von ihm. Und es gibt noch einige Texte aus dem 3. bis 5. Jahrhundert nach Christi, wie zum Beispiel das Nikodemus-Evangelium mit der Pilatusakte oder das Martyrium des Pilatus aus dem 6. Jahrhundert. Da haben wir dann so ein bisschen mehr Futter für die Geschichte des Pilatus. Es ist gar nicht so leicht, ein klares Bild des historischen Pilatus und seiner Rolle in der Leidensgeschichte Jesu zu zeichnen. Ich glaube, ich bringe heute auch keine wirklichen Antworten mit, denn vieles bleibt offen, wird nicht erzählt. Die Aufzeichnungen der Bibel sind Glaubenszeugnisse und auch die jüdischen Geschichtsschreiber, die haben so ihre Geschichte mit den römischen Besatzungsmächten und auch die, da ist Geschichtsschreibung eingefärbt. Wir gehen heute davon aus, dass Pilatus aus dem alten italisch-samnitischen Geschlecht der Pontier stammte. Der Name Pontius ist sein Nachname. Und der Name Pilatus, das ist so eine Art Beiname, kann mit Speer übersetzt werden. Pilatus selber war ein Ritter, das gab es damals, den Stand der Ritter, war ausgezeichnet mit einem Staatspferd, einem Goldring, einer speziellen Paradeuniform und einem schmalen Purpurstreifen an der Tunika, so wird er auch dargestellt. Die Ritter bildeten nach den Senatoren im Römischen Reich die zweithöchste Führungselite, also die hatten viel Macht, viel Einfluss. Und wurden, das Römische Reich war ja eine große Besatzungsmacht, hat sich ausgebreitet rund um den Mittelmeerraum, hat immer mehr Provinzen eingenommen. Und diese Ritter, die wurden als Gouverneure in diesen Randprovinzen gern eingesetzt, weil dort so eine militärische Präsenz gefordert war. Weil es immer wieder zu Aufständen gab, wir hören das in Judäa, dass immer wieder versucht wurde, die Besatzungsmacht, gegen diese Besatzungsmacht der Römer zu rebellieren. Pilatus war relativ lange im Amt für einen Gouverneur. Wenn man so ein bisschen sich mit der römischen Geschichte auskennt, dann weiß man, da wurde ganz oft sozusagen Heier an Feier, würden wir fast sagen, heutzutage, also ganz schnell Menschen wieder aus ihrem Amt enthoben, auf mehr oder weniger brutale Weise teilweise auch. Aber Pilatus, der war 10 Jahre in Judäa als Gouverneur da tätig, war für die öffentliche Sicherheit zuständig, war zuständig dafür, das Land militärisch gegen Angriffe von außen zu schützen, war zuständig, Gericht auszuüben und die Finanzen zu regeln, also letztlich die Kopfsteuer einzutreiben. Dass er immer wieder auch im Neuen Testament kritisiert worden ist, dass die Römer die Menschen in Judäa ausgepresst haben. Von den Zöllnern hören wir, alles das ist ja die Umwelt, in der Jesus sich bewegt hat. Pontius Pilatus konnte dafür, um das alles durchzusetzen, auf 3.500 Soldaten zugreifen. Das ist ihm zur Verfügung gestellt worden, diese Armee sozusagen. Aber Pontius Pilatus war auch für die Infrastruktur zuständig. Er hat zum Beispiel eine Wasserleitung bauen lassen von Bethlehem nach Jerusalem, einen Leuchtturm in Caesarea Maritimi. Also hat da auch Dinge getan für diese Region. Und in der Überlieferung wird Pontius Pilatus unterschiedlich bewertet. Nach Darstellung der jüdischen Quellen zeichnete er sich durch wenig Rücksichtnahme auf das religiöse Empfinden der Juden aus. Zum Beispiel ließ er einmal so eine Standarten, so eine Feldzeichen, man sieht das manchmal bei Asterix und Obelix, wenn die Römer kommen, dann haben die immer so eine großen Stäbe mit, wo so ein Wappen dran ist und dann ist das Bild des Kaisers drauf abgebildet, die hat er nach Rom bringen lassen und das hat die jüdische Bevölkerung war darüber sehr erzürnt, denn es durfte ja irgendwie kein Bildnis eines Kaisers da in der Stadt sein. Und dann musste nach einem Aufstand, nach einer Rebellion, dann mussten diese Standarten wieder entfernt werden. Das wissen wir aus so einem Sekundärtexten, so einem apokryphen Texten. Außerdem wurde ihnen von den jüdischen Geschichtsschreiber Philo von Alexandrien Bestechlichkeit, Gewalttätigkeit, Räuberei, Misshandlung und fortgesetzte Hinrichtung ohne Gerichtsverfahren vorgeworfen. Ein sehr wahrscheinlich doch etwas überzogenes Bild, wenn man sich zum Beispiel dann die Evangelien anschaut, und das haben wir heute gehört, da wird ein ganz anderes Bild gezeichnet. eher das Bild eines vorsichtig agierenden Gouverneurs, der versucht, beide Seiten zu sehen und versucht, dann nochmal tiefer nachzuforschen. Und auch wenn er Jesus dann doch letztlich wegen Hochverrats, das zum Tode am Kreuz verurteilt hatte, ließ er später zum Beispiel zu, dass Jesu Leichnam begraben worden ist. Das war auch nicht üblich, dass der Leichnam eines Hochverräters, der blieb dann einfach am Kreuz hängen. So, und dass Jesus begraben werden konnte, das wird in den Evangelien eigentlich so dargestellt, dass er dann doch so eine Art Schuldeingeständnis abgibt und sich erweichen lässt. Die Forschung heute geht davon aus, dass die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegt. Pilatus könnte man beschreiben als loyalen Beamten gegenüber dem römischen Kaiser. Er hat das getan, was der Kaiser ihm aufgetragen hat und das mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Wahrscheinlich mochte er die Juden tatsächlich nicht besonders gern. Wahrscheinlich waren ihm die Bräuche, die Sitten, der Glaube oft sehr fremd. Und Rebellion, die bekämpfte, ließ er mit Härte bekämpfen. Aber wir gehen auch davon aus, dass er nichts böswillig provozierte und keine Aufstände böswillig provozierte, um jetzt sozusagen einen Grund zu finden, da mit Gewalt zu agieren. Außerdem war er mit dem Hohepriester Kaiphas befreundet. Die Eliten, die waren daran interessiert, ihre Macht zu behalten, sowohl die jüdische als auch die römische Elite, die Führungsmächte, und haben Bündnisse miteinander geschmiedet und haben versucht, sozusagen dem Kaiser gegenüber zu signalisieren, hier herrscht Ruhe, hier ist alles in Ordnung. Das ist sozusagen das Setting oder der Hintergrund, vor dem dann auch Entscheidungen getroffen worden sind. Die Verurteilung Jesu, historisch gesehen, passierte wahrscheinlich aus politischem Kalkül. Das Volk sollte ruhig bleiben, die jüdische Führungselite sollte sich nicht beim Kaiser über Pilatus beschweren. Später, ja, der hat ihn hier freigelassen, den Jesus. Kaiser, findest du das denn gut? Oder dass der da so einen Aufrührer einfach laufen lässt. Hätte ja sein können, dass die jüdische Führungselite sich dann nachhinein beim Kaiser beschwert und Pilatus wäre dann abgezogen worden als Gouverneur. Abtreten musste Pilatus, aber das wissen wir auch nur aus zweiter Hand sozusagen, deshalb, weil ihm irgendwann mal die Rückendeckung aus Rom oder aus Syrien entzogen worden ist. Noch weniger als über Pilatus, ich habe schon gesagt, wissen wir über seine Frau. Es ist nur eine kleine Notiz im Matthäus-Evangelium, dass es die Frau überhaupt gab. Das ließ die Legendenbildung dann umso mehr sprudeln. In den Pilatus-Akten bekommt sie einen Namen, so im 5. Jahrhundert dann ungefähr. Da wird sie Procula genannt, also als Procula erwähnt. Und erst im 17. Jahrhundert gibt es noch den Beinamen Claudia, also Claudia Procula. Wenn man über die Frau von Pontius Pilatus spricht, dann so. Und auch der Traum, den die Frau Pilatus hatte, der ist nur sehr knapp beschrieben. Tu diesen Menschen nichts an, er ist ein Gerechter. Seinetwegen habe ich heute Nacht einen Albtraum erlitten, sagt Procula ihrem Ehemann. Und in der Kirchengeschichte wurde dann geschrieben, woher kommt dieser Traum, wer hat diesen Traum geschickt? Und da gibt es auch wieder unterschiedliche Lager, die einen sagen, von Gott direkt, Gott hat ihr diesen Traum geschickt und hat ihr sich sozusagen auch offenbart und hat ihr die Wahrheit gezeigt. Aber es gibt auch, und dazu gehört auch Martin Luther, Menschen, die dann gesagt haben, nein, der Satan hätte diesen Traum ihr geschickt, um die Heilsgeschichte zu verhindern, um zu verhindern, dass Jesus Christus gekreuzigt würde für unsere Sünden, um uns von unseren Sünden zu befreien. Also zwei unterschiedliche Ideen. Durchgesetzt hat sich dann die Vorstellung, dass Gott der Frau des Pilatus diesen Traum geschickt hat, um sie ja erkennen zu lassen, was Gott durch Jesus Christus in der Welt bewirken möchte oder unter uns Menschen. Über den weiteren Werdegang von Pontius Pilatus und seiner Frau wissen wir kaum etwas. In der Schrift, das Martyrium des Pilatus, da wird berichtet, dass beide selber später Christen geworden sind. Pilatus vollbringt sogar noch ein Wunder. Er weckt einen toten Knaben zum Leben auf. wird dann aber später enthauptet, weil er den unschuldigen Jesus hinrichten ließ. In einer weiteren Legende wird besagt, dass der Leichnam Pontius Pilatus dafür sorgte, dass Unwetter geschehen und man sich seiner entsorgen musste. Er wurde erst in den Tiber, dann in die Rhön und dann später in einen Genfer See geworfen. Und vielleicht kennt jemand den Pilatusberg oder den Pilatussee, das ist jetzt ein Moor in der Schweiz, vielleicht war da schon jemand mal dort. Aber wie gesagt, das ist eher Legende. In der äthiopischen und koptischen Kirche werden Pontius Pilatus und seine Frau heute als Heilige verehrt, seit dem 6. Jahrhundert ungefähr, und haben ihre eigenen Heiligentage. Also da wird nochmal ganz anders mit den beiden umgegangen. Ich glaube, wir stehen heute eher verhalten zu den beiden, zu der Geschichte, also gerade zu Pontius Pilatus, und von der Frau ist ja eher selten die Rede. Aber grundsätzlich scheint es, als hätte die Begegnung mit Jesus die beiden ja auch verändert. Also wenn die späteren Texte erzählen, dass Pontius Pilatus und seine Frau da ihren Lebensweg geändert haben, dann denke ich, ist das nicht nur sind das nicht nur ausgedachte Geschichten, sondern Glaubenserfahrungen, die aufgeschrieben worden sind, dass die Begegnung mit Gott Menschen verändert. Obwohl es in der ersten Begegnung da gar nicht so danach aussah, dass da etwas passieren kann, dass da Veränderung geschieht. Im Matthäusevangelium, wie wir es gerade heute gehört haben, da macht Pontius Pilatus Dienst nach Vorschrift, würde ich mal sagen. Zunächst berichtet Matthäus davon, dass Jesus vor den Hohen Rat gebracht wird, die führenden Priester, und die fassen dann in den Entschluss, Jesus muss getötet werden, weil er in ihren Augen Gott lästert und das Volk aufwiegelt. Sie fürchten um ihre Macht. Sie fürchten darum, dass das Volk Jesus nun nachläuft und nicht mehr auf ihr Wort hört. Aber sie selbst können Jesus nicht so ohne weiteres zum Tode verurteilen. Deshalb überlegen sie, Jesus wegen Hochverrats anzuklagen, indem er sich über den Kaiser stellt, indem er von ihm sagt, ich bin der König der Juden, und bring ihn zu Pontius Pilatus. Der fragt Jesus jetzt, ob er der König der Juden sei, und Jesus antwortet ja sehr knapp, du sagst es. Mehr sagt Jesus dann auch nicht mehr, hier im Matthäusevangelium zumindest, und äußert sich auch nicht zu den Vorwürfen der Priester und des Hohen Rats. Wie auch in den anderen Evangelien berichtet, wird dann am Passafest ein Gefangener freigelassen, das war eine Tradition, und das Volk darf dann entscheiden, ob Barabbas oder ob Jesus freigelassen werden soll, und von der jüdischen Führungselite überredet, ruft das Volk dann nach der Freilassung des Barabbas. Zwei Stellen, die nur bei Matthäus stehen, die verschärfen jetzt noch einmal die Debatte um die Frage, wer Schuld am Tod Jesu hat. Wie gesagt, die Szene mit der Frau des Pilatus, die ist bei Matthäus einmalig, und auch wie sie Jesus bezeichnet, ist besonders. Sie sagt nämlich nicht, Jesus ist unschuldig, sondern sie sagt, Jesus ist ein Gerechter, und wegen dieses Gerechtens hat sie einen Albtraum gehabt. Und damit greift sie eine Tradition oder wird eine Tradition aufgegriffen, die es im Alten Testament auch gibt, und zwar, oder eine Tradition, eine Kritik aufgegriffen, dass die jüdische Führungselite, dass es da immer wieder dazu kam, dass Gerechte, dass die, die an das Gebot Gottes, an die Gebote Gottes erinnert haben und das Unrecht angeprangert haben, dass die ermordet worden sind. So starben Propheten, so sagt es Jesus selber voraus im Matthäusevangelium ein paar Kapitel weiter vorher. Jesus also wird nun laut des Traumes Prokulas als Gerechter Israels verurteilt zum Tode und stirbt als Gerechter. Die Bitte der Frau des Pilatus, die bleibt unerhört. Pilatus ändert seine Meinung nicht oder beziehungsweise kann nicht mehr zurück, scheinbar. Auch sie kommt gegen den Druck der Ankläger nicht an. Pilatus muss einsehen, dass er nichts mehr ausrichten kann. Zu groß sind die Tumulte, und es heißt ja auch, die Tumulte, die haben sich dann noch verschärft. Also es wurde immer unruhiger. Und gerade das wollte die römische Besatzungsmacht eben nicht, dass sich da ein Volk erhebt. Es scheint, als wäre er zum Spielball der Interessen der Oberpriesterschaft geworden. Umso mehr liegt Pilatus daran, seine Hände in Unschuld zu waschen. Und das ist gar kein römischer Brauch, das ist ein jüdischer Brauch. Zum Beispiel heißt es in dem Psalm, im 26. Psalm, in Unschuld wasche ich meine Hände und feierlich umschreite ich deinen Altar. Und im 5. Mosebuch, da ist beschrieben, dass sich die Männer einer Stadt die Hände waschen, wenn vor der Stadt ein erschlagener Mensch gefunden wird und der Mörder nicht zu finden ist. Auch dann sollen sie ihre Hände waschen, um ihre Unschuld zu bezeugen. Und das tut jetzt Pilatus und will sich damit so ein bisschen aus der Affäre ziehen, muss man mal sagen. Brisant wird die Szene jetzt, weil das Volk nun kollektiv eine Schuldübernahmeformel ausspricht. Die Strafe über seinen Tod oder bei Luther auch sein Blut, das komme über uns und unsere Kinder. Dieser Satz hat in der Wirkungsgeschichte zu einer schlimmen Verurteilung des jüdischen Volkes zu Hass, zu Pogrom und letztlich auch zur Shoah geführt. Das ist etwas, was wir uns auch bewusst sein müssen, dass dieser Satz so missbraucht worden ist. Denn eigentlich war Matthäus, also der Evangelist, so gehen wir davon aus, selber Jude. Jesus war Jude. Die Geschichte spielt sich erstmal im jüdischen Volk ab. Es ist ein innerjüdischer Streit. Es ist die Frage danach, wie geht es weiter mit uns? Der pharisäischen Synagogengemeinde oder eben sich an zu Christus als dem Messias zu bekennen. Es geht Matthäus nicht um die Verurteilung des ganzen jüdischen Volkes, sondern um die Verurteilung oder um die Belastung der jüdischen Machthaber, die seiner Meinung nach hier falsch agieren. Der Evangelist zeichnet ein ambivalentes Bild von Pilatus. Pilatus glaubt zwar nicht so richtig an die Schuld Jesu, er fragt ja immer noch mal wieder nach, wollt ihr wirklich, dass der verurteilt wird? Bekommt sogar noch eine Warnung von seiner Frau und wird am liebsten gar nichts mehr mit der Sache zu tun haben, aber er kann auch irgendwie nicht mehr zurück. Und so, ja, wäscht er sich symbolisch die Hände, möchte sich am liebsten reinwaschen und fällt letztlich den Urteilsspruch, weil er Ruhe haben möchte oder weil die jüdische Elite beruhigt werden will oder weil er seine Macht sichern will und versagt dem Gerechten das Recht. Pontius Pilatus hat die Wahrheit nicht erkannt. Im Johannesevangelium, da gibt es ja diesen schönen kleinen Dialog zwischen Jesus und Pilatus. Als Jesus sagt, dass er als Zeuge für die Wahrheit, also das, was von Gott kommt, eintritt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. So heißt es an anderer Stelle. Und jeder, der von der Wahrheit ergriffen ist, wird danach handeln. Pilatus aber versteht das nicht. Kann es nicht verstehen? Warum wird nicht beschrieben? Ist es Gottes Plan mit ihm? Oder verstockt Pilatus sein Herz? Ich kann die Frage nicht beantworten. Aber er fragt nur, was ist Wahrheit? Noch aber bleibt sein Herz verschlossen, noch kann er nur in den alten Mustern denken. Macht und Besitz sichern, entweder hopp oder top, über Leichen gehen, so kannte Pilatus das. Seine Frau, die ist da schon ein Stück weiter. Sie hat erkannt, dass Jesus ein Gerechter ist, beziehungsweise Gott hat es sie erkennen lassen. Die schwedische Schriftstellerin Selma Lagerlöf, die hat sich überlegt, was Prokula wohl geträumt haben könnte. Es war ja ein Albtraum. Es war ein Traum, der sie gepeinigt hat, der sie gequält hat, der sie so mutig werden lassen hat, zu Pilatus zu gehen und zu versuchen, den Machthaber nochmal umzubewegen. Der Traum, den Selma Lagerlöf dann überlegt hat, so wie er hätte sein können, der befindet sich in dem Kranz von 11 Christuslegenden, die zumeist auf apokryphe Überlieferung basieren. Ich würde Ihnen gerne diesen Text nochmal oder diesen Traum vorlesen. Die junge Frau des römischen Landpflegers Pilatus steht auf dem Dach ihres Hauses und schaut in den Hof hinunter, wo sie alle Kranken, Blinden, Lahmen, Pestkranken, Aussätzigen und Siechen der ganzen Welt versammelt sieht. Sie sprechen zu ihr: Wir suchen den großen Propheten, den Gott zur Erde hinabgesandt hat. Wo ist der Prophet von Nazareth, er, der über alle Pein Macht hat? Wo ist er, der uns von all unserem Leiden zu erlösen vermag? Claudia hört einen ihrer Sklaven antworten: Pilatus hat ihn getötet. Die Kranken heulen und klagen ob dieser Antwort. Claudia ist darüber so verstört, dass sie zu weinen beginnt und davon aufwacht. Als sie wieder einschläft, setzt sich der Traum fort. Diesmal ist der Hof voller wahnsinniger, geisteskranker und besessener. Sie flehen, dass der Prophet von Nazareth ihnen ihren Verstand wiedergeben möge, doch sie erhalten dieselbe Antwort. reagieren darauf mit einem Geheul wie von wilden Tieren. Claudia möchte nicht mehr schlafen, aber der unheilvolle Traum setzt sich weiter fort. In der nächsten Sequenz haben sich alle Gefangenen, Zwangsarbeiter in den Bergwerken, Galeeren, Sklaven zum Tode durch Hinrichtung, Verurteilten in ihrem Hof versammelt und flehen darum, dass Jesus ihnen die Freiheit und den Sklaven das Glück wiedergeben möge. Auch ihnen wird beschieden, dass ihr Anliegen unmöglich sei, denn Pilatus habe Jesus getötet, worauf die Gequälten in einen solchen Wutausbruch verfallen, dass Himmel und Erde erbebten. Die verzweifelte Claudia erwacht unter Tränen, kann aber nichts dagegen unternehmen, dass der Schlaf mitsamt der nächsten Traumsequenz sie heimsucht. Diesmal sieht sie auf ihrem Hof alle Menschen, die jemals in Kriegen verwundet und verstümmelt waren. Mit offenen, blutenden Wunden stehen sie vor ihr, gemeinsam mit all jenen, die in Kriegen ihre Väter, Söhne, Brüder und Enkel verloren haben. Sie fragen nach jenem Propheten aus Nazareth, der Frieden auf die Erde bringen wird, der die Schwerter zu Sensen und die Speere zu Winzermessern umschmieden wird. Sie erhalten von dem mittlerweile ungeduldig gewordenen Sklaven dieselbe Antwort wie alle anderen. Claudia will den Jammer der Menschen nicht mehr mit anhören, stürzt von der Balustrade fort, erwacht zur gleichen Zeit und bemerkt, dass sie vor Angst aus dem Bett gesprungen war. Doch wiederum übermannt sie der Schlaf und es folgt die letzte der schrecklichen Traumsequenzen dieser einen Nacht. Diesmal steht der Kaiser Tiberius selbst vor der Pforte, unmenschlich entstellt und nur an seiner Kleidung und seinem Gefolge als Kaiser zu erkennen. Er bittet um Heilung durch den Propheten und Heiler aus Nazareth und verspricht dafür Unmengen von Geschmeide, Schalen mit Perlen und Säcken mit Goldmünzen. Doch selbst dem Cäsar Tiberius muss der Sklave der Procula und ihres Mannes dieses Mal auf Knien mitteilen, dass Pontius Pilatus ihn getötet habe. Nun erwacht Claudia erneut und erwacht erst am nächsten Tag, dem Tag des Verhörs Jesu und seiner Kreuzigung. Eilends lässt sie eine Botschaft an ihren Mann senden, doch sie kann eben die Verurteilung Jesu nicht mehr verhindern. Und dennoch würde ich sagen, erfährt Claudia Procula, die Frau des Pontius Pilatus, in diesem furchtbaren Erleben, dass Unrecht geschieht und dass man es nicht mehr aufhalten kann, dennoch Gottes Segen. Das hört sich vielleicht merkwürdig an oder irgendwie falsch. Aber ich denke, die Frau des Pilatus wird von Gottes Liebe in diesem Moment, von Gottes Liebe zu seinen Kindern in diesem Moment auf eine sehr bewegende und auch sehr schmerzvolle Art und Weise berührt. Der Schmerz, den Gott empfindet, wenn er sich unsere Welt anschaut mit all ihren Schmerzen, der ist in dieser Nacht ihr Schmerz geworden. Aber Gott lässt uns nicht in diesem Schmerz, lässt uns nicht in unserer Schuld, lässt uns nicht in unserem Eifer nach Macht und Ruhm, lässt uns nicht in unserer Hartherzigkeit und in unserem Unglauben, sondern durch Jesus Christus sind wir erlöst aus unserer Ich-Gefangenheit und dürfen aufgerichtet unser Leben leben in Beziehung zu Gott und Jesus Christus. Und ich denke, für mich ist das, was mir die Geschichte von Pontius Pilatus und seiner Frau erzählt, dass sich Gott auch denen zuwendet, gerade denen zuwendet, die ihn am meisten brauchen und denen erscheint, dass sie ihren Lebensweg ändern können, jeden Tag aufs Neue. Oder wie Gertrud von Lefort, die ebenfalls ein kleines Buch über die Frau des Pilatus geschrieben hat, einmal gesagt hat, dem Erbarmen Christi kann niemand entfliehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unser Herz und Sinne in Christus Jesus. Amen.